Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Jenny Zilker, Schriftstellerin, Kritikerin, unter anderem auch Mitglied des Auswahlgremiums des Grimme-Preises. Schönen guten Tag, herzlich
Hallo.
Willkommen. Wir brauchen Sie als Kritikerin heute. Das neue Rammstein-Album ist raus, diese Band, die immer wieder Fragen aufwirft mit ihrer rechten Ästhetik. Wir sprechen darüber genauso wie über den Bundestag und den Plan, Israel-Boykottaufrufe scharf zu sanktionieren. Und wir reden in gewisser Weise auch über Mode. Kann Kopftuch Mode sein?
Klar kann Kopftuch Mode sein, auf jeden Fall.
Okay. Wir sprechen gleich erstmal über Kopftücher, allerdings in einer Altersgruppe, wo Mode vielleicht noch nicht so relevant ist, nämlich bei Grundschülerinnen. Wir reden aber auch über Models und die Frage, wie viel Schutz der Kindheit eigentlich nötig ist. Herzlich willkommen zu einer Stunde Radio oder 30 Minuten Podcast. Wie auch immer Sie gerade dabei sind, seien Sie herzlich willkommen. An meiner Seite heute Jenny Zilker, Kulturkritikerin, Schriftstellerin, unter anderem auch Dozentin an der Akademie für Mode und Design in Berlin. Da unterrichten Sie angehende Modejournalistinnen und Journalisten im kreativen Schreiben und Journalismus,
genau.
Richtig? Ja, okay. Frau Zilker, wir haben heute in der Redaktion diskutiert, wie jeden Morgen, was ist heute wichtig, worüber lohnt es sich zu diskutieren. Da war dann irgendwann eine Alternative im Raum. Reden wir über die Forderung, auch in Deutschland ein Kopftuchverbot für Grundschülerinnen einzuführen. Mhm. Österreich hat das gestern gemacht, gesetzlich. Oder aber, und das war das andere, sprechen wir über einen Schritt der Modebranche. Gucci, Yves Saint Laurent, andere wollen in Zukunft keine Models unter 18 als Erwachsene porträtieren. Das ist ein Thema, auf das Sie uns gebracht haben. Und dann kam mir der Gedanke, möglicherweise kann und muss man beides sogar zusammendenken. Es geht letztendlich in gewisser Weise um den Schutz von Kindheit, um Frauenbilder, Rollenbilder. Ist das ein absurder Gedanke, das zusammenzudenken, oder können Sie dem folgen?
Ja, also ich kann dem folgen. Ich habe verstanden, dass Sie das zusammennehmen wollten und freue mich auch darüber, weil das beides sehr, sehr relevante Themen sind. Trotzdem sind das sehr unterschiedliche Themen, die man auf unterschiedlichen Ebenen angehen muss, finde ich. Also wenn wir mit der Idee zu dem Kopftuchverbot für Grundschülerinnen mal anfangen. Erstmal geht es ja nur darum, das zu prüfen, wo man das, also es geht noch nicht um ein Gesetz. Das finde ich auch wichtig in der ganzen Diskussion. Ne? Also das geht noch nicht darum, was zu verbieten, sondern wo kann man da irgendwie ansetzen. Eigentlich soll eine Diskussion eröffnet werden. Und das finde ich eigentlich auch den wichtigen Punkt in dieser ganzen Debatte, das per Gesetz zu verbieten. Also Kindern zu verbieten, das anzuziehen, was sie gerne möchten. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das auch Kinder sein können, die durchaus irgendwas anziehen möchten, in diesem Fall ein Kopftuch. Kindern das zu verbieten, das geht, finde ich, nicht. Also ich finde, ein Gesetz ist in dieser Diskussion immer eine falsche Herangehensweise, weil es immer eine Diskussion beendet, anstatt sie zu öffnen. Mhm. Und in dem Fall Kopftücher, ich interessiere mich da wirklich schon, seit ich das Phänomen kenne, möchte ich gerne verstehen, warum Menschen, in dem Fall Frauen, das verstehe ich schon mal auch überhaupt nicht, warum nicht auch Männer, warum da gibt es Religion oder Kulturen, weil das geht ja gar nicht nur um Religion, die Kopftücher tragen wollen, weil sie dann, also ich kann die Begründung nach wie vor nicht plausibel verstehen. Das hat mir noch keiner erklären können. Würde ich gerne erstmal richtig verstehen, bevor ich da irgendwie irgendwas verbiete.
Ich glaube, man kann wahrscheinlich mit Kopftuchträgerin beispielsweise auch ins Gespräch kommen und das ergründen wollen, wenn es eine Entscheidung aus sich heraus ist.
Genau.
Und das ist vielleicht auch der verbindende Gedanke, diese Frage, ist es möglicherweise auch eine Festlegung von außen im Falle kleiner Mädchen, wo man davon ausgehen muss, das sind dann wahrscheinlich die Eltern, die diese Prägung mitgeben und sagen, du sollst ein Kopftuch
tragen.
Man
muss nicht davon ausgehen, man kann davon ausgehen.
Naja, bei 7-8-jährigen Mädchen.
Die haben aber auch ihren eigenen Kopf. Also ich meine, ich will nur damit sagen, ja. Es könnte ja auch sein, dass da welche dabei sind, die sagen, ich habe einfach Lust, mir irgendwas. Und wenn es was anderes wäre, kein Kopftuch, sondern irgendwas anderes, würde man damit genauso umgehen. Wenn es ein anderes religiöses Symbol wäre, würde man damit dann genauso umgehen, weil die Kippa und so sind von solchen Sachen, zumindest in Österreich, ja ausgenommen. Das muss erstmal alles geklärt sein, bevor man irgendwie sowas wie ein Gesetz aufsetzt.
Aber ich mache mal gerade den Sprung auch zur Modewelt. Da kann man ja auch davon ausgehen, dass man sagt, zum Beispiel Models, die sich richtig runterhungern, die das als Schönheitsideal empfinden und sagen, sie fühlen sich so wohl, die aber gleichzeitig damit natürlich auch Bilder reproduzieren und Konzerne, die das eben verbreiten, damit Schönheitsideale reproduzieren. So soll es sein, so muss es sein.
Das Ganze sitzt aber natürlich noch ein bisschen woanders, weil es ist schon überhaupt ein Phänomen, dass in diesen ganzen Body-Images, in diesen ganzen Bildern von Frauen so viel wahnsinnig junge Mädchen vorkommen. Da geht es übrigens auch gar nicht nur um das Schlanksein, sondern auch um die Haut und so. Ne? Also dass da irgendwie vor allem das faltenfreie, ganz, ganz junge Ideal gepriesen wird. Und das hat mich schon immer sehr, sehr verwundert, als auch jemand, der Modefan oder Modeopfer ist, dass man versucht, mit diesen 15-jährigen Mädchen, die ins Leere Karriere schauen, mir, erwachsener, alter Frau, die auch das Interesse daran hat, ein Kleid zu verkaufen, das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Und da würde ich auch wieder denken, das finde ich wiederum ein bisschen, das sehe ich ein bisschen anders als bei den Kopftüchern für Grundschülerinnen, weil das ist ja kein Gesetz, über das wir da reden in Bezug auf Mode, sondern es gibt diese große Marke Kering, zu der auch Louis Vuitton und Gucci und so gehören. Und die hat für sich selber quasi ausgegeben, wir machen das nicht mehr. Das ist kein Gesetz, das aus irgendeiner Regierung kommt und das für alle Leute binden ist. Das fordert nur dazu auf, dass alle darüber nachdenken, so wie die Vogue das auch schon vor Jahren gemacht hat, die auch schon seit Jahren sagt, also auffordert die Designer und Designerinnen, mit denen sie zusammenarbeiten, dass sie halt nicht mehr kleine Mädchen anstatt Erwachsener in Erwachsenenkleidung stecken. Und das noch einen anderen Aspekt finde ich auch noch interessant. Ich verstehe gar nicht, warum das Thema Kinderarbeit da gar nicht so mitspielt. Also im Endeffekt verstehe ich sowieso nicht, 15-jährige Mädchen sollen nicht auf Modenschauen rumlaufen und von Paris nach weiß nicht was jetten, sondern die sollen in die Schule gehen.
Ja. Gut, ich glaube, da gibt es gewisse Regelungen. Und apropos Regelungen, es gibt ja auch im politischen Raum, ich glaube auch aus Frankreich, gibt es diesen Gedanken, da nicht nur auf Goodwill und Selbstverpflichtungserklärungen von Labels und Modeagenturen zu hoffen und Zeitschriften, sondern da auch zum Beispiel festzulegen, es müssen bestimmte Kilos auf die Waage kommen. Wir wollen keine magersüchtigen Models sehen. Ja, das muss sichergestellt werden.
Das ist wirklich sehr, sehr komplex, weil an sich kann ich durchaus nachvollziehen, dass bei gewissen Designs und Schnitten und Styles tatsächlich so ein ganz langer Kleiderbügel an Person total passend und das genau das Richtige ist, weil die sind quasi lebende Kleiderbügel. Die sollen die Kleider präsentieren, die sollen nicht ablenken durch Formen oder durch ein Gesicht, was zu erzählen hat, weil es nämlich schon älter ist. Also ich kann das in gewisser Weise verstehen. Das stimmt allerdings nicht für alle Styles und für alle Designs. Deswegen habe ich auch nie verstanden, warum sich das so durchgesetzt hat. Und ich finde natürlich, was dahinter steht, dass dann damit, weil eben alle diese ganz überdimensionalen, also viel zu schlanken und viel zu glatten Menschen da, Frauen da zeigen, das ergibt natürlich ein völlig unrealistisches Bild von wie Frauen aussehen eigentlich. Und das wiederum gibt dann wieder eine Verzerrung und das ergibt dann die ganzen Körperstörungen und diese ganzen Hasstiraden auf den eigenen Körper. Also das hat eine ganz große negative Nachwirkung, aber eigentlich kann ich sogar teilweise verstehen, woher das kommt.
Also
das
ist nicht aus ästhetischen Gesichtspunkten.
Genau, also einfach aus designtechnischen Gesichtspunkten, weil das sieht einfach anders aus. Ja.
Okay, also ich verstehe Sie richtig, sowohl in diesem Fall, Sie freuen sich darüber, dass Unternehmen im Modebereich diese Sache ernst nehmen und da zur Entscheidung kommen, aber würden zum Beispiel sagen, bitte keine gesetzlichen Regulierungen, die zum Beispiel festlegen, wer Model sein darf, ab welchem Alter und auch eben zum Beispiel mit Blick auf solche Fragen wie Magersucht, das nein, keine Regulierung.
Ich finde, ab welchem Alter kann man schon festlegen. Da finde ich das richtig, dass man sagt, das ist ein Erwachsenenberuf, den sollen Menschen ab 18 halt machen oder wenn sie erwachsen sind. Das mit den Figuren, das ist auch so schwer zu beurteilen. Es gibt ja auch wirklich ganz schlanke Menschen, die sind nicht magersüchtig und es ist irgendwie unfair zu sagen, es geht jetzt nur noch ab dem und dem Kilobereich. Das finde ich ganz schwierig. Also Magersucht ist eins der schlimmsten Probleme, die es so gibt, aber das jetzt mit
und unter anderem auch stark natürlich gefördert durch diese Modebilder, die für junge Mädchen reproduziert werden die ganze Zeit.
Genau, aber da kann man nicht damit anfangen, die Models dafür quasi zu bestrafen, sondern man muss dann, ich verstehe die Designer nicht, also ich verstehe auch die Konsumentinnen nicht, die auf sowas reagieren und dann sagen, da sind wir alle im Prinzip gefordert, wie eigentlich bei fast allen solchen Problemen.
Und bei der Kopftuchfrage, um darauf nochmal zu kommen, da sagen Sie auch ein Verbot, das ja immerhin übrigens auch die UNESCO fordert. Von den Mitgliedstaaten der UNESCO, die gesagt haben, Mädchen unter 14 in der Schule, sie sollen kein Kopftuch tragen, weil wir sicherstellen wollen, dass sie zumindest bis zur Religionsmündigkeit so etwas wie die eigene Entfaltung der Persönlichkeit.
Ja, aber Sie wissen ja, was passiert, wenn man das verbietet, dann gehen die Kinder auf eine andere Schule, die Mädchen. Dann gehen sie auf eine Schule, wo sie das Kopftuch tragen sollen oder müssen.
Und in Deutschland gäbe es da Grenzen.
Ja, das stimmt, aber es ist dennoch, ich glaube, der Verbot, das kriminalisiert das auch auf eine Art. Ja? Das hat eine Konnotation, die überhaupt nicht dazu passt. Ich würde, sobald, wenn ich Lehrerin wäre und in meine Grundschulklasse kommt ein Mädchen mit Kopftuch, dann würde ich sofort das in mein Unterrichtsthema aufnehmen, dieses ganze Thema. Und ich würde die Eltern versuchen reinzuholen. Klar, wenn die dann nicht kommen wollen oder kein Deutsch sprechen können wollen oder so, dann kann man das aber trotzdem noch alles behandeln. Also das muss man einfach viel gesamtgesellschaftlicher, wie es immer so heißt, aufziehen und das einfach viel mehr im Diskurs haben, anstatt das einfach zu verbieten und dann zu sagen, 440 Euro Strafe, wenn das Kind ein Kopftuch trägt, aus welchen Gründen auch immer.
BDS oder BDS steht für Boykott, Desinvestition und Sanktion. Das ist eine Kampagne, die Israel kritisiert für seine Politik gegenüber den Palästinensern und die zum Beispiel zum Boykott von Firmen aufruft, die im Westjordanland produzieren, also in von Israel besetzten Gebieten. Bieten. Aktuelles Beispiel, der Eurovision Song Contest, der in der Kritik steht, der ja gerade in Tel Aviv stattfindet und der von der BDS-Kampagne Artwashing genannt wird, also mit Kunst sich reinwaschen. Antisemitismus, das sehen viele Kritiker in dieser Kampagne, zum Beispiel Michael Spanay, der Direktor des Mid-East Freedom Forum Berlin.
man verweigere den Palästinensern das Selbstbestimmungsrecht, die Besatzung arabisches Landes soll beendet werden, eine Mauer soll abgerissen werden. Wenn sie das alles zusammennehmen, arbeitet das an der Zerstörung Israels. Wenn man Israel als einen Apartheidstaat bezeichnet, dann ist das auch laut der Definition unserer eigenen Bundesregierung antisemitisch.
Heute will eine fraktionsübergreifende Initiative im Bundestag diesen Worten Taten folgen lassen. CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne fordern die Bundesregierung in einem gemeinsamen Antrag auf, der BDS-Bewegung Unterstützung und finanzielle Förderung zu versagen. Mein Gast heute ist die Autorin und Journalistin Jenny Zilker. Auch viel natürlich im Umfeld von Kulturveranstaltungen unterwegs. BDS ist für Sie kein neues Phänomen.
Nee, genau. Den Kulturboykott oder die Boykotte, die da schon aufgerufen wurde und die auch tatsächlich auch schon Früchte getragen hatte, weil das haben ja schon Künstler und Künstlerinnen abgesagt, wenn die von der BDS aufgefordert wurden, aus irgendwelchen Gründen, weil die Veranstaltung mit Israel-Geldern angeblich gesponsert wurde, aus tausend verschiedenen Gründen. Also die haben schon ganz schön rumgemanscht in der Kulturszene, auch international.
Also ist das dann jetzt politisch eine gute Idee zu sagen, wie der Bundestag das am Nachmittag mit ziemlich großer Mehrheit wahrscheinlich bestimmen wird, Unterstützung und finanzielle Förderung, Organisationen wie diesen, die da im Umfeld sind, zu versagen?
Also die brauchen ja immer so ihre festen Begrifflichkeiten, um das auch alles durchsetzen zu können. Ich glaube, das ist ja auch, steht ja auch dahinter, weil ich bin gar nicht sicher, ob ich jetzt jeden in dieser BDS, die ich natürlich auch überhaupt nicht kenne, als antisemitisch bezeichnen könnte oder dürfte. Ja? Ich glaube, dass das dabei ist, aber ich glaube, da sind noch andere Sachen dabei und die sind ärgerlich und lächerlich auf eine Art. Also diese, ich kriege es, wie gesagt, vor allen Dingen im Kulturboykott-Bereich mit und da finde ich es wirklich unfassbar. Da gab es sogar Todesdrohungen gegen Künstler und all solche Sachen. Überhaupt diese Annahme, dass ein Künstler sich oder eine Künstlerin sich politisch äußern muss und überhaupt eine politische Aussage treffen muss und sonst gibt es Ärger. Das geht alles überhaupt nicht. Also die Methoden finde ich alle überhaupt gar nicht akzeptabel. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass was da gerade im Bundestag passiert ist, wie gesagt, eher so ein Hilfsmittel. Wir wollen das jetzt irgendwie stoppen und deswegen müssen wir das so und so nennen.
Ja. Die Frage, Sie haben den Begriff Antisemitismus ja auch schon genannt und die Frage aufgeworfen, ist das denn eigentlich antisemitisch, was da in dieser Kampagne steckt oder ist das politische Kritik an Handlungen des israelischen Staates? Häufig eben verkürzt auf diesen Begriff Israel-Kritik, wobei viele schon sagen, allein dieser Begriff Israel-Kritik hat schon diesen antisemitischen...
Was denn sagen?
Ja,
ich finde Israel nicht so gut. Also das ist echt das Problem. Also das sagen Sie schon richtig. Das ist die Definitionsfrage, ist das große Problem. Also darf man denn gar nicht kritisch sein, ohne in die Richtung Antisemitismus gestellt zu werden? Oder doch? Ich glaube natürlich, man darf alles kritisieren. Ja? Also,
ich war ganz überrascht, als ich einen der führenden Antisemitismusforscher in Deutschland gehört habe, der sich gegenüber unserem Sender nämlich so geäußert hat, Wolfgang Benz, auf die Frage, ist das Antisemitismus bei der BDS-Bewegung?
Ich halte diese Bewegung, die, glaube ich, sehr unübersichtlich ist, nicht für antisemitisch. Ich halte das für eine politische, israelkritische Bewegung. Das ist noch lange nicht Antisemitismus.
Wolfgang Benz sagt das gegenüber unserem Sender. Jetzt würde ich sagen, Frau Zilker, wenn der das sagt, ist alles gut. Andererseits, ich weiß aber auch nicht, ob man sich das so einfach machen kann, weil man ja ganz häufig merkt, dass aus dieser politischen Kritik an bestimmten Handlungen des israelischen Staates ganz schnell diese Trennlinie überschritten ist und was Stereotypes daraus wird. Also dann eben doch der Schritt in den Antisemitismus im Prinzip eigentlich nur ein Millimeter ist.
Weiß ich nicht. Es gibt einen guten Grund, da wirklich ganz, ganz genau aufzupassen, auf jeden Fall. Und dennoch bin ich dafür, dass man seine Kritik an allen möglichen Sachen frei äußern dürfen muss, ja. Und dass es auch einfach sein kann, dass man sich mit politischen Handlungen des israelischen Staates überhaupt nicht einverstanden ist und trotzdem nicht Antisemitin genannt werden möchte. Das muss einfach beides gehen. Geht überhaupt nicht anders. Dass auch andere Länder und auch andere Sitten und auch andere Dinge darf ich kritisieren, ohne dann gleich als Anti-irgendwas bezeichnet zu werden. Und Antisemit zu sein, ist ja auch irgendwie so eine wirkliche Keule. Aber ja, man muss halt vorsichtig, wir müssen halt extrem vorsichtig sein. Auch wieder ganz, ganz diffizile Diskussionsfragen sind das. Ja.
Sie treffen da auf meinen Tages- und Wochennerv auch. Ich hab so einen radikal-demokratischen Impuls schon in ganz vielen Debatten, dass ich den Eindruck habe, wir verwenden ganz viel Energie darauf festzulegen, was sagbar ist und was nicht. Und diese sollten wir vielleicht einfach wirklich für die sachliche Debatte nutzen. Also wenn wir feststellen, da kritisiert jemand Israel in einer Art und Weise, die eine Grenze überschreitet, dann lieber damit auseinandersetzen.
Also ein guter Freund von mir hat neulich mal aus Versehen ein schönes Bonmot gebracht und hat gesagt, man darf es sagen, man darf es nur nicht denken. Das fand ich eigentlich ganz schön. Also vielleicht ist es manchmal auch gar nicht so schlimm, solche Sachen zu sagen, wenn man das nicht wirklich im Innersten verinnert. Wissen Sie, was ich meine?
Ja, es muss raus.
Ja, man darf es sagen, Diskurs ist immer gut, daran glaube ich ganz fest. Also Diskussionen sind immer gut, Debatten sind immer gut. Aber es geht nur darum, dass dass ich nicht in Wirklichkeit im tiefsten Innern denke, aber eigentlich sind das alles ganz blöde Schweinigel, weil das denke ich nicht. Ja. Mhm.
Israel boykottieren, die Mehrheit für diesen Ansatz, über den wir gesprochen haben, die ist sicher im Bundestag heute Nachmittag. Wer auf ihre Website geht, der findet da folgende Selbstbeschreibung. Geheimagentin, oberschlaue Ansichten zu Film, Musik und Gesellschaft. Und man sieht sie auf einem Foto vor einem nicht mehr ganz neuen Opel-Modell. Ist das ihre?
Ja, möchte den vielleicht kaufen. Opel Manta A von 1970.
Ach, nein, Opel Manta sogar.
Ja, okay, ganz toll. Ich versuche den gerade zu verkaufen, weil ich aus Umweltgründen und weil ich das Blei nicht mehr hinterhergießen möchte. Nein, das muss man gar nicht bei dem. Ist ein ganz tolles Auto, leider kaputt.
Okay,
also, aber da ging er noch auf dem Foto.
Wenn Sie das gerade hören und Interesse haben, an den Hörerservice, können Sie sich gerne wenden, wir leiten
ist
das dann
Rost,
weiter.
Ist in Rostrot, ganz schön.
Sind Sie mit dem auch gekommen? Nein.
Nein, der fährt ja nicht mehr, der ist kaputt.
Ach so, der ist wirklich, okay,
gut. Und ich fahre doch gar nicht mehr Auto.
Wichtige Information für eBay-Kleinanzeigen für Bastler.
Ja.
Gut, Sie fahren nicht mehr Auto. Sie fahren sicherlich aber auch noch nicht das, über das ich jetzt reden möchte, denn das darf man noch gar nicht in Deutschland. Wir reden über ein revolutionäres neues Gefährt, das heute seine Zulassung bekommt, verliehen durch den Bundesrat. Der, gibt verschiedene Namen, der Elektroroller, der E-Roller, also der gute alte Tretroller mit E-Motor. In anderen Ländern gibt es das schon. In Frankreich zum Beispiel, in Paris sieht man das ganz viel. Jetzt bald also auch hier und da stellen sich viele Fragen. Vor allem erstmal die, ist das ein Angebot auch für Sie zum Beispiel nach dem Manta oder ist das eher so ein Gadget, so eine kleine...
ist das ein Witz nach dem Manta auf den Tretroller? Das können Sie doch unmöglich ernst meinen. Also einen größeren Abstieg in der Style-Bereich gibt es ja wohl nicht, ja? Also von einem Manta von 1970 mit so einem ekelhaften Roller rumzufahren. Aber ganz ernsthaft ist das natürlich eine totale Alternative. Ich bin auch stark dafür. Ich würde damit nie fahren, weil das bekloppt aussieht. Finde ich. Also dieses, es hat für mich, ich bin einfach in der die Generation, die damit immer noch Roller rattert hat, wenn Robert einen Roller hat und so verbindet. Also hat für mich was extrem Kindisches und überhaupt gar nicht Cooles. Und das, dann steht man da und hält sich so in Leibmittelhöhe, also so in Beinhöhe da an diesem Ding fest und die Krawatte flattert. Das machen ja oft so, zumindest in Berlin, oft so Menschen in Anzügen. Das sieht wirklich bescheuert aus, ist aber natürlich total praktisch, also okay. Keine Frage.
Aber das heißt, erste Erkenntnis, wir müssen uns bei der Mobilität der Zukunft von Stilfragen verabschieden.
Ja, das glaube ich bei dem Roller. Also ich glaube, dass sich das ein bisschen verändern wird, dass es auch schönere und schickere und irgendwie stilistisch irgendwie ansprechendere Roller geben wird. Die werden da wahrscheinlich gerade extrem forschen, weil sie wollen das ja auch wirklich auf jeden Fall überall einbringen. Das wird nochmal schicker werden und jüngere Generationen werden das sowieso ganz schick finden, weil die haben ja ein anderes Design, also ein anderes Design im Kopf oder sind aufgewachsen. Aber es ist nach wie vor, gibt es dann auch andere Probleme, würde ich mal denken. Ich glaube, dass es auch noch eine ziemlich gefährliche Sache ist. Es gibt ja anscheinend auch keine Helmpflicht, wenn die dann mal eingeführt werden. Wenn es dann erstmal die paar ersten Toten zerquetschten Tretrollerfahrer und Fahrerinnen gibt, dann wird man auch mal drüber nachdenken, wie schnell und wie die wirklich sein dürfen. Kann man die überhaupt frisieren? Also wie eine anständige Mofa. Also da ist noch, aber ich habe nichts dagegen. Wie gesagt, das sollen die jungen Leute ruhig machen, ne, auf ihrem Fahrradweg.
Also das ist übrigens die Begründung auch des Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer gewesen, warum man in Deutschland so lange gewartet hat. Man wollte erstmal die Erfahrungen in anderen Ländern abwarten und da gibt es in der Tat eine ganze Geschichte von Unfällen, was vor allem daran liegt, dass auch nicht so richtig klar ist, wo sollen die Dinger eigentlich fahren. Ja. Ne? Ist das was für den Gehweg? Das wäre eigentlich das klassische Rollergebiet ohne E-Motor. Die sind aber nur mal sehr schnell in der Regel. Deswegen hat man sich jetzt darauf geeinigt, das soll grundsätzlich der Fahrradweg sein. Und wenn es eben keinen gibt, dann ist es die Straße.
Genau, und die Fahrräder sind ja auch nicht gerade, zumindest in den Großstädten, auch nicht gerade für ihre Toleranz und ihre Menschenfreundlichkeit in Bezug auf andere Verkehrsteilnehmer
und
bekannt.
Und Regelkonformität.
Ganz genau, ganz genau. Und also das ist so, ich finde das erstmal okay, dass sie auf dem Fahrradweg fahren. Finde ich vernünftiger als auf dem Bürgersteig. Und auf der Straße wäre es, glaube ich, einfach wirklich zu gefährlich, da ohne Helm mit so einem kleinen Ding da zwischen den Idioten, die Autofahren rumzufahren.
Heute kriegen aber bei Ihnen alle das Fett weg jetzt.
Oder? Nee, ich bin ja auch alles. Also ich kann mich da durchaus mit reinnehmen in diese Gruppe. Was ich ganz interessant finde, ist, ich sehe da die Entwicklung auch schon so ein bisschen wie bei den Fahrrädern, dass es irgendwann dann auch so ein Prestige-Ding sein wird. Es gibt ja auch so, oft sind das ja Männer, die dann auf so Fahrradmessen gehen und sich für ganz viel Geld ganz teure Räder kaufen und dann auch mit diesem, also das Fahrrad als Statussymbol. Ich habe so ein ganz teures Rad mit einem extrem so und so Lenker und da bin ich gespannt, wie man diesen kleinen Roller dann auch diese Aufpimpen-Nummer dann irgendwie reinbekommt, da bin ich schon sehr gespannt drauf.
Ich bin gespannt, welche Verkehrsteilnehmer damit vor allem abgezogen werden, von wo. Also ökologisch haben wir ja den großen Gewinn, wenn es die Autofahrer sind, die eben sagen, in der Stadt ist das sowieso anstrengend, man kommt nicht schnell voran, man sucht ewig Parkplätze, also lieber das Gerät, das ich auch unter den Arm klemmen kann. Oder es gibt da ja auch ganz viele Sharing-Modelle, also wo man das Ding einfach mit dem Smartphone schnell an der U-Bahn-Station beispielsweise holt. dann wäre es ein ökologischer Gewinn, wenn wir die Leute aus der U-Bahn rausziehen oder vom normal mit der Muskelkraft betriebenen Fahrrad, dann wird es problematischer.
Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht so sehr die Autofahrer sind, weil ich glaube, viele Autofahrer, die möchten auch gerne in ihrem kleinen Raum sein. Das hat ja auch was mit diesem, ich bin allein in meinem Raum. Ich singe und rauche und mache sonst irgendwie Gerüche und Geräusche, die keinen was angehen, in meinem Raum. Das möchte ich auch gerne weiterhin tun und da möchte ich nicht so nackt quasi nur mit meinem T-Shirt bekleidet unter anderen Leuten sein. Dazu kommt dann auch noch, also die Fahrradfahrer, glaube ich, kriegt man auch nicht unbedingt, weil die machen das ja teilweise auch, weil sie wirklich auf diesen Fitness-Effekt, so klein er auch ist in der Stadt, aber auf dem Land ist es ja anders, weil sie da einfach drauf stehen. Und das hat ja auch einen totalen Sinn. Das ist ja gut, sich zu bewegen. Das macht man mit dem Tretroller nur nicht. Man stellt sich drauf und lässt sich irgendwo hinkutschieren. Also ich glaube, vielleicht muss man sich da wirklich eine neue Art von Zielgruppe zusammenzüchten, die dann mit dem Roller fährt. Aber ich bin da trotzdem positiv. Es kann ja auch passieren, sowas.
Das Gute ist, dass anders als diese ganzen Werbekampagnen für den öffentlichen Nahverkehr jetzt verschiedene Modelle da sind. Also wir haben ja im Elektrobereich verschiedene Sachen, diese E-Vespas beispielsweise oder natürlich auch die Fahrräder, die Elektroantrieb haben. Also dass man das Angebot der individuellen Mobilität, wenn auch natürlich ohne den schönen Raum, den man im Auto um sich herum hat, aber dennoch anbieten kann. Das, was viele Menschen offenbar wollen, die nicht so gerne in so einer großen Kiste im Bus oder in der U-Bahn mit anderen sind.
Ja.
Das ja. Ein Aspekt noch zur Sicherheit. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, weil das jetzt so hervorgehoben wird, ne? Also die Unfallgefahr. Die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland letztes Jahr, also durch Autounfälle, LKW-Unfälle, 3.265. Interessant, ne, dass wir diese Zahl, also das, klar, das beklagen wir natürlich, aber irgendwie wird es so hingenommen als Kosten der Mobilität.
Ja, also
und bei so einem neuen Modell sagt man, oh Gott, da könnte sich ja jemand ein Bein brechen.
Ja, aber das wird ja nicht nur beklagt, also da wird sich schon auch angemessen drüber aufgeregt. Also zumindest, ich finde das, ich bin für alles, was die wirklich gefährlichen Autos und LKWs aus den Städten raushält und wäre da auf jeden Fall immer dafür, da die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Und das ist ja auch immer die Frage, da gab es ja auch lange Diskussionen, ist jetzt ein Fahrradweg überhaupt besser für die Fahrradfahrer und sicherer oder eben nicht. Und das weiß ich aber auch nicht genau. Das muss man alles, keine Ahnung, vielleicht auch dann ausprobieren und dann leider auch schlechte Erfahrungen machen. Aber also ich glaube, dass so ein Tretroller, also dass der erstmal so als Gerät weniger gefährlich ist als ein Auto. Er ist natürlich umweltfreundlicher. Man kann halt nichts transportieren. Das ist auch so ein bisschen so ein Nachteil. Mhm. Aber erstmal glaube ich schon, dass das ruhig kommen kann.
Er kommt auf jeden Fall nach Deutschland, der E-Roller. Und Achtung, liebe Fußgänger, er kommt sehr leise daher. Also Hals- und Beinbruch. Deutschland. Zu finden auf dem neuen Album von Rammstein, das heute rausgekommen ist. Jenny Zilker ist mein Gast, wunderbarerweise auch Musikkritikerin vom Beruf. Sie haben es schon durchgehört. Soll ich erstmal nach dem musikalischen Urteil fragen?
Ja, also dann kommt das gleich so negativ rüber und ich bin ja eh heute hier schon so eine Meckertante.
Also, Sie können auch,
nein,
was,
aber,
fangen Sie gerne
nein,
mit was Positivem an zu Rammstein, wenn Sie was haben.
Ich bin musikalisch überhaupt kein Rammstein-Fan, nie gewesen, mag die Band aber trotzdem sehr, sehr gern. Also ich finde, das ist trotzdem eine ganz, also irgendwie sehr pittoreske und fast schon rührende Band. Ja, also die hat, musikalisch gibt es mir nichts, ich bin sogar Metal- und Hardrock-Fan, finde allerdings Rammstein, das Interessante an denen ist, dass sie gar keine richtige Metal-Band sind. Einerseits haben die das, was mich bei Metal auch anmacht, natürlich überhaupt nicht, nämlich Soli, also dass irgendjemand was besonders gut spielt und ein Gitarren-Solo, so albernes, langes Schlagzeug-Solo, finde ich toll, machen die ja gar nicht. Die haben ja einen sehr, sehr starken Kollektivgedanken in ihrer Band. Keiner soll so richtig da jetzt irgendwie nach vorne gehen und da alleine was machen. Und zweitens ist das halt auch auf eine Art sehr, es ist ein Zirkus, ne? Rammstein ist ein Erwachsenenzirkus, also sowohl von der Bühnenschau her als auch von der Art und Weise, wie das intoniert ist, wie die Posen Metal-Bands posen immer, aber Rammstein besteht ausschließlich aus Posen. Und musikalisch ist das also reines Posing. Das ist lustig mal. Und live ist es tatsächlich so, finde ich, hat mich sehr stark an Zirkus erinnert, auch wegen der Feuershow und so. Ich bin halt auch kein großer Zirkus-Fan, das ist nicht mein Geschmack. Okay. Aber ich finde die Band als Typen, finde ich die super. Ich bin großer Fan von Flake, dem Keyboarder, der ganz tolle Bücher auch geschrieben hat über seine Vergangenheit und über die Band-Vergangenheit. Ich finde den ganz, ganz toll.
Lustig, sagen Sie, und da bin ich jetzt gerade hängen geblieben, weil ja ganz viele Menschen ein ganz großes Problem mit Rammstein haben, weil sie es eben nicht mehr lustig finden. Die Ästhetik, die sie bedient, die sie ja schon immer bedient haben, also diese Riefenstahl-rechte Ästhetik.
Es gab ein Video, in dem Philipp Stölzel auch Riefenstahl-Bilder eingepflegt hat und dann gab es auch da eine große Diskussion, auch zu Recht. Und dann hat Till Lindemann dazu aber auch gesagt, dass er das irgendwie als Provokation gemeint hat und nicht so richtig drüber nachgedacht hat. Da stammt, glaube ich, vieles her.
Das geht ja weiter. Dieser Auszug, den wir gerade gehört haben, Deutschland, das ist ja die Auskopplung. Und da gab es ja ein Video dazu, das schon vor 2-3 Wochen oder noch ein bisschen länger her ist, es rauskam, wo eben diese KZ-Bilder nachgestellt wurden von der Band, wo man ja sagen kann, okay, wenn er das einmal gemerkt hat, ups, das wurde offenbar missverstanden. Ja, dieses Missverständnis wird gerne fortgesetzt.
Aber dieses Stück hat ja ganz klar Anti-Deutschland-Aussage, weil er dann da ganz klar auch sagt, Deutschland, meine Liebe kann ich dir nicht geben. Also wenn man schon diese Texte überhaupt so ernst nimmt, wie ich sie gar nicht nehmen würde. Die haben sich für mich, also nach der ganzen Diskussion, ich glaube, die waren immer sehr unpolitisch. Die kommen ja aus der DDR, kommen aus einer Kulturszene, in der man politisch sowieso gar nicht so richtig den Maul aufmachen durfte, haben das deswegen auch wie viele andere Bands auch dann immer sehr subtil gemacht, beziehungsweise einfach politisch gar nicht viel gesagt, sondern dass ihre Abneigung, das waren Punks, ja, die waren einfach Antisystem, anders klar gemacht. Und dann haben sie sich, nachdem diese Diskussion mal da war und sie gemerkt haben, oh, man kann damit nicht einfach so rumspielen, haben sie sich ganz klar links positioniert, auch mit diesem Song, ne? Links 2, 3, 4 und so, mein Herz schlägt links. Ich finde jetzt, also wenn man denen was Politisches unterstellt, was ich gar nicht unbedingt will, sind die, das sagen die von sich selber auch ganz klar links. Und dass sie mit dieser Ästhetik spielen, ist einfach sehr geschmacklos. Das meine ich ja mit, das ist nicht mein Geschmack. Aber politisch habe ich mit denen überhaupt kein Problem.
Es ist halt die Frage, ob es einfach nur geschmacklos ist oder gerade in dem Umfeld, in dem wir sind, auch mehr. Die Süddeutsche Zeitung hat das diese Woche so aufgenommen und gesagt, man konnte mit Rammstein immer ganz gut leben, offenbar auch mit dieser Ästhetik in einer Zeit, in der das politisch ja keine große Relevanz hatte. Jetzt merken wir, dass dieses rechte, rechtsradikale Denken einfach wieder eine seriöse Größe geworden ist.
Ja, das stimmt alles. Da gebe ich Ihnen eigentlich komplett recht. Bloß, sie werden ja gar nicht vereinnahmt von den rechten Rammstein. Also es gab zwar auch mal so ein paar natürlich ganz, ganz fragwürdige und schlimme Aussprachen von verschiedenen Politikern dazu, also von rechten Politikern, aber eigentlich in der Szene, in der Fanszene bei denen, also deren Szene, wo die gehört werden, wie die gehört werden, das ist ja überhaupt nicht vereinnahmt von rechten Parolen, sondern das ist einfach irgendwie so eine Art von, wie gesagt, Erwachsenen-Zirkus, der so ein bisschen dieses Posen vielleicht sogar durch den Kakao zieht. Ich kann die gar nicht ernst nehmen. Ich finde das auch alles relativ lächerlich, textlich. Ich glaube auch nicht, dass, also ich finde die auch nicht irgendwie martialisch oder so. Ich finde, das hat alles was wie ein Satiriker oder so ein Komiker, der sich über so eine Band lustig macht. So klingen die, als ob die sich selber so ein bisschen veräppeln.
Also Jenny Zilker mit viel Liebe Verständnis für die Verständnis. Band, aber Daumen nach unten für das Rammstein-Album musikalisch betrachtet.
Ja, tut mir leid.
Ist nicht schlimm, denn wir haben Binnenpluralität in diesem Sender. Andreas Müller wird heute, wenn ich es richtig verstanden habe, den Daumen nach oben recken in der Tonart im Deutschlandfunk Kultur ab 15.30 Uhr zu hören. Der Architekt der Louvre-Pyramide, der Architekt der Erweiterung des Deutschen Historischen Museums in Berlin, der Architekt E.M. Pei, ist gestorben.
I prefer not to use labels.
Ich bevorzuge keine Label zu verwenden. Es ist Architektur. Es gibt nichts wie moderne, postmoderne, dekonstruktive Architektur. All das kommt und geht. Was bleibt, ist die Architektur der Zeit.
The one that really survived, lasting, is architecture. Architecture of that time.
Der chinesisch-amerikanische Architekt E.M. Pei im Alter von 102 Jahren gestorben. Jenny Zilker, das ist erstmal ein beeindruckendes Alter, aber das war auch ein beeindruckender Mann.
Absolut. Also ich habe leider auch nur wenig Sachen sehen können, weil ich in Hongkong und weiß nicht, wo die anderen großen Sachen eben noch stehen, noch nicht war. Aber ich habe natürlich die Pyramide in Paris gesehen und natürlich in Berlin im Deutschen Historischen Museum den Anbau und war da auch drin und war auch sehr neugierig drauf, als das eröffnet wurde. Und ich finde den auch großartig. Und das mit dem er sagt ja ganz oft, dass es auch bei ihm um Licht geht. Mich hat das immer so an so Sonnenflügel von so einer Solaranlage oder so erinnert, also seine gesamten Gebäude. Und das hat so was, was wirklich sehr, sehr Futuristisches und irgendwie Leichtes gleichzeitig. Und das macht echt Spaß. Und Lisa, dieses, was ich auch gut finde, ist dieses, mag ich sowieso immer bei Architektur, wenn du was ganz Modernes und ganz anderes neben so was ganz Altes, Bekanntes und Traditionelles gestellt wird. Das gibt dann so ein Spannungsfeld, in dem ich mich unheimlich gern bewege.
Und das war ja das Revolutionäre bei EMP, gerade wenn wir auf diese Pyramide im Innenhof des Louvre schauen, die da ja heute so ganz selbstverständlich steht. Ich glaube, man hat gerade vor kurzem das 30-jährige Jubiläum gefeiert. Wie ich aber heute gelernt habe von unserem Architekturkritiker, eine damals höchst umstrittene architektonische Idee. 90% der Pariser Bevölkerung war dagegen, aber weil es damals eben auch wirklich eine neue Idee war, zu etwas Altem etwas ganz Neues zuzustellen.
Genau, das fand ich auch, das hat mich auch echt immer schon gewundert, warum Leute das so ablehnen, weil man kann ja das Alte sowieso nicht wiederholen. Also früher war ja immer, also zu der Zeit, als er das gebaut hat oder hat bauen lassen, da hat man immer versucht, irgendwie als Haus den Anbau, dem Haus ähneln zu lassen. Und das geht natürlich nicht, wenn man andere Materialien und Substanzen hat und andere Architekten und andere Bauweisen. Ich finde das eigentlich viel schlauer, was anderes zu machen, was kommuniziert, dass wie das im DHM wirklich ganz toll gelöst ist, auch mit diesen kommunikativen Strängen, die zwischen dem Anbau und dem alten Gebäude sind. Das finde ich, hat eine viel interessantere Aussage.
Das Deutsche Historische Museum in der Mitte Berlins, Haupthaus ist das Zeughaus, das alte Zeughaus und eben der Anbau, der dann etwas nach hinten reicht. Übrigens ähnliche Geschichte wie beim Louvre und bei der Pyramide. Das war ein relativ einsamer Akt des Bundeskanzlers damals, Helmut Kohl, erstens zu sagen, wir machen das und zweitens, wir machen das auch mit diesem Architekten. Wahrscheinlich, Kohl und Mitterrand waren ja gut befreundet, inspiriert dadurch. Was mich auf den Gedanken gebracht hat, der ist vielleicht nicht ganz modern, dieser Gedanke, aber dass man für eine Weiterentwicklung, städtebauliche Weiterentwicklung wahrscheinlich so eine Kombination braucht aus großen Architekten und Politikern, die so einen leichten Hang zum Pharaonenhaften haben.
Das finde ich schon mal einen schönen Gedanken. Meine Idee ist ja schon ganz lange, dass ich, wenn ich sterbe, mir eine Pyramide auf dem Tempelhofer Feld bauen lasse und alle meine Dinge, die kann das EMP-Büro auch gerne für mich bauen und alle meine Dinge, die ich jetzt habe, damit reinlegen lasse. Und dann hätten wir schon mal, also da ist meine Verbindung zum Pharaonentum schon mal ganz, ganz doll geklärt
damit. Aber da müssten Sie wahrscheinlich sich dann einer Volksabstimmung stellen, ob also das überhaupt aber, machbar ist oder nicht.
Das
aber
würde dann bald, das würde das Tempelhofer Mumiensofa genannt werden und würde dann bald ganz schnell zu den Sehenswürdigkeiten gehören. Und man darf auch rein in meine Pyramide.
EMP, der Architekt des Lichtes, das ist ein Attribut, das er häufig verliehen bekommen hat. Er ist im Alter von 102 Jahren in der Nacht verstorben. Jenny Zilker, schön, dass Sie da waren.
Ja, hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.